und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Manifestationsexpertin für Mütter und begleite Mütter dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge spreche ich mit Gunda Frei über ein Thema, das schon lange, lange, lange auf meiner Liste steht und das ich jetzt so kurz vor Ende des Podcasts auch endlich noch euch näher bringen kann, weil ich nämlich eben Gunda gefunden habe, wo ich gesagt habe, okay, mit ihr möchte ich wirklich darüber sprechen und zwar über dieses gefühlt große Thema Trauma und Traumata. Gunda hat dazu einen wirklich schönen Ansatz und wir sprechen natürlich in der ganzen Folge darüber, was Trauma eigentlich ist, was das mit uns macht, wenn wir traumatisiert werden, wie wir es merken, ob wir oder auch unsere Kinder ein Trauma haben und vor allen Dingen, wie es sich auswirkt, wenn es eins gibt. Und ich kann schon mal, kleiner Spoiler sagen, es gibt keine Kindheit ohne Trauma. Also insofern haben wir alle Traumatisierungen und auch unsere Kinder werden nicht ohne davon kommen. Aber woran merken wir es? Und vor allen Dingen, wie gehen wir damit um und wie können wir es heilen? Darüber spreche ich eben mit Gunda und ich halte es eben wirklich für sehr, sehr wichtig, zu diesem neuen Traumaverständnis zu kommen. Und Gunda ist eben eine sehr erfahrene Traumatherapeutin und kann wirklich sehr verständlich erklären, worum es eigentlich geht und wie gesagt, wie wir eigentlich damit umgehen. Darum wünsche ich dir jetzt wirklich wertvolle Erkenntnisse aus dieser Folge mit Gunda Frei. So, heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich diesmal Gunda Frei eingeladen. Nach dem Motto, Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören, hat sie sich als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin auf die Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften und Eltern spezialisiert. Das Verständnis von Trauma ist für sie der Gamechanger für ein entspanntes und leichteres Familien- und Berufsleben. Und genau deswegen habe ich sie auch eingeladen. Ich suche schon lange tatsächlich jemanden, mit dem ich dieses große Thema Trauma mal besprechen kann. Und ich bin vor einiger Zeit auf ihren Podcast gestoßen, der mich wirklich total abgeholt hat und wo ich selber schon auch irgendwie deine Gäste dann zum Teil schon in meinem Podcast auch hatte.
Sehr cool.
Und ich höre tatsächlich nicht so viel Podcasts, aber von dir habe ich wirklich vieles inzwischen gehört und habe gesagt, okay, jetzt habe ich sie gefunden und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist und dass wir dieses große Thema mal besprechen, was das eigentlich ist und was es mit uns als Eltern und vor allem Mütter eben zu tun hat. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich total, dass ich da sein darf und wünsche mir, dass es am Ende alle rausgehen mit, ach, so groß ist das Thema gar nicht. Es ist wichtig und es ist relevant, aber es ist nicht so groß, dass wir alle einen Schreck kriegen müssen.
Das klingt schon mal super, weil ich finde, genau damit ist dieses Wort, ne, und ich habe es ja auch schon gesagt, irgendwie so belastet. Und genau das habe ich nämlich so aus deinem, was ich bisher von dir so gehört habe, auch rausgehört, dass du da so ein bisschen Entspannung in dieses Thema bringen kannst. Und das finde ich wundervoll. Aber zum Eingang, erzähl doch einfach noch mal ein bisschen mehr über dich. Wer bist du? Was machst du ganz genau?
Also jetzt gerade sitze ich in meinem Chalet in Holland. Das ist zweite Heimat. Ich liebe Natur und Meer. Am liebsten bin ich da, wo Wasser ist. Ich habe einen Hund, zwei Söhne, die ich glücklich außer Haus geschafft habe.
Super.
Ja, das war eine Challenge. Der eine nenne ich immer liebevoll mein Kind mit Sonderausstattung, Pflegesohn, den ich mit 2 Tagen bekommen habe. Und meine Kinder waren und sind meine größte Lehrmeister, auch in Bezug auf Trauma. Und heute könnte ich sagen, jetzt wäre ich ready for Kinder. Also jetzt hätte ich, glaube ich, eine gute Idee, wie es gut gehen kann. Das Dumme ist, ich weiß es nur durch meine Kinder. Das heißt, jetzt haben Enkelkinder irgendwann die Chance, von mir beglückt zu werden. Ich habe 10 Jahre eine psychotherapeutische Praxis für Kinder und Jugendliche geführt. Und vielleicht ganz kurz, also long story, so, so short as possible. Ich habe angefangen, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Da war ich selber noch jugendlich, mit 17, ehrenamtlichen Kontext, weil ich meine eigene Kindheit nicht als so wirklich glücklich erlebt habe und hatte dadurch ein tiefes Verständnis, einfach Empathieverständnis. Und das hat lange, lange, lange gereicht. Und irgendwann wurde die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen aber komplexer. Und ich denke so, okay, irgendwie reicht es nicht mehr. Also Empathie und Verständnis reicht nicht mehr. Und dann habe ich Sozialpädagogik studiert und habe gemerkt, okay, ich weiß genauso viel wie vorher. Nix.
Okay,
Dann
interessant.
bin ich, habe ich gesagt, alles klar, noch eins drauf. Bin ich Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin geworden. Da wurde es schon ein bisschen heller. Und da habe ich gedacht, okay, Aber das richtig spannende Seminar in der Ausbildung damals war das Traumaseminar. Und als ich dann da saß, total angefixt und gesagt, jetzt geht's los, jetzt kriege ich. Dann haben die gesagt, das dürft ihr aber nicht, das ist gefährlich, lasst die Finger davon. Und ich so, hä? Ich war genau so. Ich so, hä? Also alles, was sie, das ist immer 2 Tage und den ersten Tag war alles, was sie sagte, dachte ich, yes, das ist der Schlüssel. Das war so wie so ein inneres Kribbeln. Und der zweite Tag war die Ernüchterung und dann hatte ich noch nicht mal meine Approbation in der Tasche. Also ich war noch nicht mal fertig, habe schon in der Traumafortbildung gesessen, weil ich gesagt habe, das ist es doch, das, was ich brauche. Und das hat mein Praxisdasein revolutioniert, ist mein Antrieb für das, was ich jetzt tue. Hat mein Familienleben auf den Kopf gestellt, hat mich in den Zustand gebracht, in dem ich heute bin, größtenteils tiefenentspannt und gelassen, in einem friedvollen Zustand. Und deswegen ist für mich, für Trauma, ist das Thema, was uns hilft, uns selber, unsere Kinder, unser Gegenüber, unsere Gesellschaft zu verstehen und in eine neue Leichtigkeit und Gelassenheit zu kommen. Und da sehe ich mal die Fragezeichen, hä, Trauma ist doch das schwere Böse. Wie kann denn der Blick auf Trauma Leichtigkeit und Gelassenheit? Aber vielleicht bringen wir da ein bisschen Licht ins Dunkel.
Wollte ich gerade sagen, das sollte ja Ziel des Podcasts sein, genau da irgendwie hinzufinden. Und ich finde gerade den Ausgangspunkt so spannend, weil du sagst, in deiner Ausbildung haben sie dir auch gesagt, lass die Finger davon, das ist zu gefährlich. Das heißt, wenn ich das richtig interpretiere, hast du dann durch deinen Weg mit dem Thema dahin gefunden zu sagen, nee, eigentlich, wenn man es anders betrachtet, führt es zu Leichtigkeit und Gelassenheit. Also ist das so ein Spezialding von dir? Oder wie kann ich
Es
das
gibt schon
irgendwie?
die Traumatherapie-Ausbildung für Kinder, also für Kinder, Jugendliche, Psychotherapeuten und psychologische Psychotherapeuten. Aber das Wissen, was ich jetzt weitergebe, ist halt, also ich bin halt auch ständig drin, da kommt jetzt Epigenetik und sonst was. Also es ist am neuesten Zahn der Zeit, was Forschung angeht. Und die Psychotherapeuten, wie die ausgebildet sind, das ist halt leider auch noch alt. Und uns wurden damals, und es ist heute auch noch, die Mythen über Trauma beigebracht, nämlich Trauma ist nicht heilbar. Du musst 30 Millionen Jahre stabilisieren und Affekt regulieren. Und wenn du Trauma ansprichst, hast du, ist es die Gefahr der Retraumatisierung. Und sind Mythen, das ist Bullshit. So, aber die Idee, ich brauche einen guten Therapeuten. Da kann ich jetzt schon allen Eltern sagen, egal was du heute mitnimmst, vergiss es. Weil das, was du hier und heute hörst, bis ein Mini-Bruchteil von allen niedergelassenen Therapeuten. Das heißt, Therapeuten arbeiten an dem Verhalten hier und jetzt. Das heißt, ein Kind traut sich nicht in der Schule mündlich zu sprechen, dann kriegt es die Diagnose soziale Phobie und es wird ermutigt zu sprechen mit vielen Techniken und Tools. Und wenn es das dann doch nicht tut, dann kommt große Ratlosigkeit, weil sie die Ursache nicht verstehen. Und die Ursache verstehen heißt Trauma verstehen.
Okay, spannend. Das heißt, tatsächlich hast du dieses ganze Thema für dich so weiterentwickelt, dass du es jetzt eben anders fern von diesen Mythen, die ja für die meisten Menschen wahrscheinlich mit dem Wort Trauma tatsächlich auch, ne, im Kopf selber noch verbunden sind, hast du es so weiterentwickelt, dass wir heute da anderes drüber sprechen können. Aber wir fangen vielleicht mal am Anfang dann an. Was ist denn eigentlich ein Trauma? Und vielleicht kannst du es sogar
Genau,
so wie es gelehrt wird und das, was du inzwischen draus gemacht
da
hast,
war immer
auch.
so eine Range.
Ja,
Also,
genau.
es gibt so einen Katalog, das nennt sich ICD-10, inzwischen ICD-11. Da wurde festgelegt, die und die und die Symptome ist die und die Störung. Also gilt ja auch bei Brüchen, das ist ein komplizierter Bruch, das ist das. Und dann hat man immer so Marker. Und bei psychischen Störungen ist das genauso. Also Symptom A, B, C ist eine Depression und so weiter. So. Und bei Trauma wird gesagt, wir brauchen ein Ereignis, also es wird gerade ein bisschen verweichlicht, aber da das, was mir noch beigebracht wurde, war, es ist ein Ereignis von katastrophalem Ausmaß, bei dem jeder mit Schrecken und allem möglichen Zeug reagiert. Folgen sind Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafschwierigkeiten, Intrusionen, Flashbacks und Vermeidungsverhalten. So, das sind die Diagnosekriterien. Und wenn wir anfangen mit dem Ereignis von katastrophalem Ausmaß, dann sind wir wahrscheinlich bei dem Traumaverständnis, das viele haben, sexuelle Gewalt, Gewalt, Wetter, Unwetter, Krieg, so, also all das, wo wir sagen, so, wo jeder denkt so, oh Gott, der muss traumatisiert sein. Aber wenn wir mal das nehmen, war jetzt wieder in Amerika, ist ja wieder irgendein Schüler durch eine Highschool gerannt und hat irgendwie ein paar Leute umgebracht. So, wenn das jetzt der Maßstab wäre, dann müsste jetzt eine ganze Highschool mit, keine Ahnung, fast 2000 Schülern traumatisiert sein. Sind sie aber nicht. Also es gibt welche, die traumatisiert sind, aber es gibt der Großteil, also da können wir Studien von anderen geben, die sind nicht traumatisiert. Also ist dieses Ereignis von katastrophalem Ausmaß ist so ein bisschen so.
Also sozusagen nicht jedes katastrophale Ereignis führt schon mal zum Trauma. Das ist ja schon mal auch eine Aussage
Ja,
offensichtlich.
und genau, und da kommen wir genau bei dem Punkt, es kommt nicht auf das Ereignis an, sondern es kommt auf die Resilienz der Person an. Also wie gehe ich mit etwas um? Also Trauma ist ein Dismatch von ich habe etwas, was ich erlebe, und auf der anderen Waagschale habe ich sozusagen Ressourcen, das, womit ich das verarbeiten kann. Und wenn das, was ich erlebe, viel schwerer wiegt und ich nicht so viel dagegen halten habe, dann kann es passieren, dass ich traumatisiert wäre. Und wenn ich traumatisiert werde, passiert etwas im zentralen Nervensystem. So, also Trauma mal ganz kurz. Ich nehme mal das als das Hand-Brain-Modell. Das ist unser Gehirn. Hier der Handfortsatz ist das Stammhirn, Atmung, Herzschlag und so ein Zeug alles. Die Finger hier umschlossen ist der präfrontale Kortex, da ist Antrieb, da ist Langzeitspeicher, da ist unsere Denkerstirn. Und also sehr, sehr reduziert, aber ist einfach. Und hier in der Mitte der Daumen, das ist die Amygdala. Und die Amygdala ist unsere Bewertungszentrale. Die sagt, es macht was super Spaß, aber die ist auch unsere Gefahrenzentrale. Also, was passiert bei einem Trauma? Ein Reiz trifft auf die Amygdala. Meinetwegen, ein Kind wird vom Hund gebissen. Und in dem Moment sagt die Gefahr. Der präfrontale Kortex schmeißt sich weg und sagt, hier ist gefährlich, ich bin raus. Denken brauchen wir gerade nicht, weil die Amygdala macht jetzt voll Alarm auf das Stammhirn und sagt, Puls hochfahren, wir müssen jetzt die Muskeln mit ganz viel Sauerstoff versorgen, weil entweder müssen wir ganz schnell wegrennen oder müssen dem Hund einen auf die Schnauze hauen. Also ich muss stärker oder schneller sein. So. Und wenn die Gefahr dann vorbei ist, dann irgendwann hat die Amygdala sich beruhigt und der präfrontale Kortex schließt sich wieder. Und wenn es dysfunktional abgespeichert ist, hat die Amygdala, beruhigt die sich nicht mehr zu 100%, sondern sie sagt viel schneller, das ist gefährlich. Das heißt, wenn sie vorher eine Sekunde braucht, um zu sagen, Gefahr oder nicht Gefahr, braucht sie jetzt in Bezug auf Hund eine Tausendstel Sekunde.
Hey.
Und das Kind sieht von Ferne nur einen Hund, passiert Folgendes, die Amygdala sagt sofort wieder Alarm und der präfrontale Kortex schmeißt sich sofort wieder weg und man kommt in das Wiedererleben und dieses Kind hat einen Schreianfall. Und wir fangen dann an, den präfrontalen Kortex zu besprechen, zu sagen, ach guck mal, der ist doch ganz klein und ganz süß und ganz kuschelig und er hat doch viel mehr Angst vor dir und willst du nicht mal hingehen? So, und wir reden hiermit, obwohl es hier im Alarmzustand ist. Und das ist das halt, was nicht funktioniert. So, also um Trauma so ganz kurz runterzubrechen. Also es ist etwas, was im Körper gespeichert ist als Gefahr und Daraus resultiert ein Vermeidungsverhalten. Also dieses Kind wird jetzt alle Hunde meiden. Und es ist eine Schutzfunktion des Körpers, um zu sagen, ich will dafür sorgen, dass du nicht mehr gebissen wirst. Und das ist ja eigentlich total schlau.
Super.
Super schlau. So, deswegen sage ich, Trauma, das Drama, ja, also bei den großen, komplexen Dingen, die es natürlich auch gibt, hat es natürlich Folgen von einer anderen Tragweite. Aber ich will es mal runterholen auf zwei Beispiele, ein bisschen älteres Kind, ein bisschen kleineres Kind, was das heißt. Also, ich hatte eine Schülerin, genau die, die sich nicht getraut hat, im Unterricht sich zu melden. Die hatte schon die soziale Phobie, eine ADS-Diagnose und eine Depression, weil sozialer Rückzug war dann auch noch dabei. Die hatte schon eine komplette Verhaltenstherapie durch und dann habe ich gefragt, und hat das was genützt? Sagte, ne. Ich musste 10 Murmeln in die eine Hosentasche nehmen und immer, wenn ich mich gemeldet habe, eine rüber in die andere Hosentasche und mir dann nachher angucken, wie viel ich mich gemeldet habe und dann mir selber auf die Schulter klopfen. Aber dann sagt sie, das bringt nichts. Dann habe ich sie gefragt, kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du von Menschen gesprochen hast, die für dich total unangenehm war, wo du gemerkt hast, das. Und dann kam es wie aus der Pistole geschossen. Erste Schulwoche, erste Klasse. Der Lehrer sagte, alle Kinder, die einen Nomen mit I sagen, dürfen sofort in die Pause. Hat richtig Bock auf Schule, hat sich gemeldet, hat Igitt gesagt. Und er hat gesagt, das ist kein Nomen, du bleibst bis als Letzte sitzen.
Okay, danke, lieber Lehrer.
Ja, mit dem Verständnis, was ich gerade erklärt habe, wie Trauma passiert, ist diese kleine Maus damals traumatisiert worden. Weil als sie mir das erzählt hat, die war 18, das ist mit 6 passiert, also 12 Jahre später, als sie mir das erzählt hat, rannen ihr die Tränen über das Gesicht und sie war voll in dem Erleben von damals drin. Scham, Schuld, Peinlichkeit. So, das heißt, Trauma ist, wenn es heute noch weh tut und es hat Auswirkungen für die, was den Unterricht angeht und nochmal dieses Ereignis von katastrophalem Ausmaß, das hatten wir nicht. Es war ein unachtsamer Lehrer. Also, ja, und 20 andere Kinder hätten gesagt, ja, dann eben nicht, dann ist es halt kein Nomen, ist mir doch egal, du hast es mir doch auch nicht erklärt, du blöder Penner. Also, ne? Aber die ist hier ins Vermeidungsverhalten gegangen und als Schutzsystem. Also, das erste Vermeidungsverhalten, ich melde mich nie wieder. Weil, wenn ich mich nicht melde, kann ich nie wieder so beschämt werden. Und das zu verstehen, nicht als Mutwillen, sondern als Sicherheitsschutzfunktion des Körpers. Das zweite Vermeidungsding ist ein Glaubenssatz. Die hat nur Einsen und Zweien geschrieben, aber wenn sie an mündlicher Mitarbeit war, hatte sie für sich den Glaubenssatz, ich bin dumm. So, und das war natürlich ein Dismatch, weil wenn sie von oben drauf geguckt hat, hat sie gesagt, ich bin schlau wie Sau. Aber wenn sie auf das andere geguckt haben, war eine gefühlte Realität von, ich bin dumm. Und auch das hat das System ganz schlau gemacht, weil wenn sie selber von sich sagt, ich bin dumm, dann kann es kein anderer sagen. Also, und wenn er es sagt, dann ist es ja nur eine Bestätigung, ja, wusste ich ja. So, ne? Dann,
Stimmt.
genau, dann kommt wieder diese Beschämung nicht rein. Das heißt, also Trauma ist, wenn es heute noch wehtut. Passiert da, wo es eine Disbalance gibt, ich erlebe etwas und kann das nicht verarbeiten, ist, wie wir an dem Beispiel sehen, höchst subjektiv, hat überhaupt nichts mit dem großen dramatischen Ereignis zu tun und zieht immer ein Vermeidungsverhalten und einen Glaubenssatz nach sich.
Konntet ihr bei diesem zweiten Beispiel auch die auslösende, das große Ereignis finden, was dieses Trauma ausgelöst hat?
Welches zweite Beispiel meinst du?
Was du jetzt gerade gesagt hast, dass sie von sich gedacht hat, sie ist dumm.
Das war alles in dieser einen Situation.
Ach, das war die gleiche. Ah, ach so, okay. Ich dachte, es wäre ein
Nee,
anderes.
nee. Also,
Ja, okay. Ja,
ich
ne,
bin dumm
das macht ja
und ich
Sinn, klar.
melde nicht, ist beides begründet in
Ja.
dieser einen Situation, wo
Ja.
der Lehrer gesagt hat, das ist kein Nomen, du
Ja, ja,
bleibst
ja.
bis zu sitzen.
Ja, das macht natürlich
Und
total Sinn.
genau. Und das ist so, wie Trauma funktioniert. Das ist jetzt mal auf dieser Ebene, und jetzt nehme ich mal ein ganz anderes Beispiel. Zu mir kam ein kleiner Junge, 6,5 Jahre, von Lehrern geschickt, der hat bestimmt ADHS. Und dann habe ich den mir angeguckt, ADHS-Spezialistin bin ich auch, und ich habe keins gefunden. So, dann gucke ich auf Trauma und habe die Eltern auch gefragt und Da war auch nichts, wo man sagt, so, also ich suche dann, bin so ein Trüffelschweinchen, suche dann nach dem, was passiert ist. Und dann habe ich in dem Fragebogen gelesen, dass der als Kleinstkind, also unter eins, ich weiß nicht, 9 Monate oder so, operiert worden ist. Dann habe ich die gefragt, was war denn da? Und dann sagt, ja, nee, ist doch alles wieder gut. Ich sage, nee, sagen Sie doch einfach mal kurz, was da war. Da hatte der kleine Junge einen Leistenbruch und einen Hodenbruch. Hat 3 Wochen am Stück geschrien und die Ärztin hat aber gesagt, oh, müssen wir einfach nur wieder reindrücken. Das heilt von alleine. Nachdem der dann nicht aufgehört hat, wirklich wie am Spieß zu schreien, sind sie glücklicherweise zum anderen Arzt und der hat gesagt, bitte sofort operieren und der Junge wurde operiert und hörte auf zu weinen. So, warum, da sind wir auch ein bisschen bei Retraumatisierung, habe ich jetzt die Idee, dass das als Trauma im Körper stecken geblieben ist. Er war so 4,5, sagten die Eltern. Da hat er in so einem Riesenkarton gespielt. Alle Eltern, die Riesenkartons kriegen, machen da ein Haus draus. Also ich habe das auch gemacht für meine Jungs. Und er hat da in diesem Haus gespielt, machte so eine ruckartige Bewegung, sagte au und fiel um.
Okay.
Also nicht Koma, sondern wie heißt das, wenn man so
Bewusstlos oder? Nein.
bewusstlos, genau, bewusstlos. Ja. So, die total in Panik, haben den Notarzt gerufen. Dann kam der Junge aber auch wieder zu sich und der Notarzt hat nichts gefunden. So, mit Traumaverständnis ist das ganz einfach. Alle kennen das, wenn man so eine ruckartige Bewegung macht und das so richtig so zieht,
Und so
wie so
einschießt.
ein, wie, einmal wie so ein Messer, so. So, in dem Moment, wo der diese Bewegung gemacht hat und auch gemacht hat, hat sein System sich erinnert an diese 3 Wochen Permanentschmerz. Und hat gesagt, das will ich nicht wieder und ist in Freeze gegangen, weil als Trauma-Direktreaktion gibt es Fight, Flight, Freeze. Also Fight, Flight, Adrenalin, Blut, alles Sauerstoff in den Muskeln. Ich muss kämpfen oder flüchten, was ich gerade gesagt habe. Und Freeze ist der Zustand, okay, geht beides nicht, also ich stelle mich tot. So. Und das ist in seinem Körper passiert. Und danach ist er in ein Hyperarousal gegangen, so nach dem Motto, ich bleibe lieber in ständiger Bewegung, damit mir das nicht wieder passiert, als dass ich irgendwie zur Ruhe komme, mich ruckartig bewege und wieder Schmerzen habe. Und dieser Hyperarousal sah dann in der Schule wie ein ADHS aus, was als Hyperaktivität gesehen wurde.
Okay, was es alles gibt, du meine Güte. Okay.
Also, da sind wir auch so ein bisschen ADHS und Trauma hat zu 95% die gleichen Kriterien, also die gleichen Symptome, ja. Aber es ist halt viel einfacher zu sagen, das ist ein ADHS, als zu gucken, was ist passiert. Und mit dieser Information habe ich den Eltern ein paar Tipps gegeben, wie sie ihren Jungen helfen können, dass sein Nervensystem sich wieder beruhigt. Er brauchte weder eine ADHS-Diagnose noch Tabletten und das ging alles wunderbar. Also und auch keine Trauma-Auflösung, ne? Weil dann kommt immer, ja, muss ich jetzt alles auflösen. Aber was ich damit sagen will, ist andersrum. Wir haben einen großen Familientherapeut, Jasper Juhl, und der hat gesagt, Kindheit kann nicht passieren ohne Trauma.
Ja.
Und wenn wir das einfach wirken lassen, dann müssen wir sagen, wir sind alle traumatisiert. Also ich auch, du auch, alle, die hier zuhören, weil wir waren alle mal Kinder. Und wenn dieses Verstehen von Trauma ist, ich erlebe etwas, was ich nicht verarbeiten kann, dann haben wir das alle. Und wir haben alle irgend so einen Glaubenssatz, von ich bin wertlos, ich bin nicht gut genug, ich muss funktionieren. Und die kommen alle aus unserer Kindheit. Und für mich, also ich weiß, dass viele Eltern dann immer reagieren und sagen, oh Gott, dann bin ich ja jetzt schuld, was meinen Kindern passiert. Und dann sage ich immer, um die Schuldfrage geht es nie. Ja, also du hast mein Zitat, Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören, am Anfang genannt. Das ist meine tiefste Überzeugung. Wir Eltern tun dies unbewusst und ungewollt und unser Bildungssystem tut das Übrige dazu.
Ja.
Und zwar tun wir das immer unbewusst und ungewollt, wenn wir unsere Themen nicht klar haben. Also wenn wir unsere Traumata nicht erkennen, weil wenn unsere Kinder irgendwie mal doof sind, sind die ja manchmal. So. Und wir kommen damit nicht klar.
Ja.
Hat es was mit uns zu tun? Weil was mich trifft, betrifft mich. Und für mich geht das so in zwei Richtungen. Also einmal zum Kind hin zu sagen, ich habe so viele Eltern, die betreut, die begleitet, die dann gesagt haben, wann versteht denn mein Kind mal endlich? Ich habe ihm das so oft erklärt, warum hat er das immer noch nicht begriffen? So, da sind wir hier. Wenn ich in einer Situation, die aufbrausend ist und die Amygdala ist im Alarmzustand, den präfrontalen Kortex bespreche, der aber gar nicht da ist, dann wird dein Kind nichts begreifen, weil da nichts da ist. Es geht um die emotionale Begleitung und das emotionale Versorgen an der Stelle. Das heißt, wenn mein Sohn nach Hause gekommen ist, mein wundersames Kind mit Sonderausstattung, wie ich ihn immer nenne, den Schulranzen in die eine Richtung geschmissen hat, die Schuhe in die andere und die Jacke einfach hat fallen lassen, dann habe ich nicht gesagt, Emma, das geht auch anders, kennt unsere Regeln, sondern dann habe ich erstmal gesagt, Emma Sprotte, was denn los? Also habe das Gefühl genommen, was da ist, nämlich totale Wupp. So. Und dann manchmal hat er geredet, manchmal nicht, aber ich habe mich um diesen Emotionszustand gekümmert und Amygdala beruhigt. Und als die dann beruhigt war, kann ich sagen, hör mal, du weißt schon, die Schuhe stehen woanders, ne? Geh mal schnell. Und dann war das ratzfatz erledigt. Aber wenn mein Kind reinkommt in einem Emotionszustand, weil ihn irgendwas getriggert hat, ja, dann macht es einfach gar keinen Sinn, mit dem Verstand zu kommen. So.
Krass. Also super, das war jetzt ja schon vollständiger Vortrag. Eigentlich ist fast alles beantwortet. Aber wie es bei mir dann immer so ist, habe ich jetzt 1000 Fragen im Kopf.
Ja, bitte.
Und die erste wäre, du hast vorhin mal irgendwo so nebenbei erwähnt, dass Trauma immer total subjektiv ist. Ne? So wie du erzählt hast, was jetzt ja wirklich krass ist, Amoklauf, ne? Ein paar sind traumatisiert, der Rest irgendwie nicht. Es hat was mit Resilienz zu tun, hast du schon gesagt. Aber gibt es dazu irgendwie mehr Informationen, wann ein Mensch oder Kind ein Trauma wirklich als Trauma verarbeitet oder speichert? Und wann es einfach nur eine schlechte Erfahrung ist?
Also, was meinst du mit mehr Informationen?
Ja, weiß ich nicht. Gibt es da Erklärungen dazu? Weiß man, ob man das irgendwie prophylaktisch sozusagen, also wahrscheinlich Resilienz stärken, aber
Also
ne,
es
ist es
gibt
nur das
Faktoren.
oder ist es halt einfach irgendwie, ja, das Leben hält uns solche Geschichten irgendwie einfach vor und dann
Sowohl als
sozusagen.
auch. Nein, also es gibt Faktoren sozusagen vor, während und nach solchen Geschehnissen. Also nehmen wir jetzt nochmal den Amoklauf. Also vorher, wie resilient, das heißt, wie viele Ressourcen hat jemand? Wie gut ist er aufgestellt? Hat er eine Familie? Also sagen wir jetzt mal ein Junge, der sozial eingebunden ist. Es ist eine gute, verlässliche Bindung zu den Eltern. Die Grundbedürfnisse nach Bindung, Orientierung, Kontrolle, Lustgewinn, Selbstwerterhöhung sind erfüllt. Und dann passiert das. Dann ist erstmal die Wahrscheinlichkeit schon mal ziemlich runtergesenkt, dass der daraus ein Trauma entwickelt. Dann kommt der zweite Faktor, was ist während dessen? So, jetzt habe ich gerade ein praktisches Beispiel, es ist tatsächlich ein Mädchen von einer Freundin, da war kein Amoklauf, aber da war in der Schule Amok-Alarm. So, das heißt, die Klasse wurde abgeschlossen, die Jalousien wurden runtergelassen, die sollten sich unter die Tische legen und dann kam irgendwann das SLK und irgendjemand hat immer an den Jalousien geblinzelt und jetzt kommen hier so und so viel schwer Bewaffnete rein und die Tochter meiner Freundin, die lag halt unterm Tisch und kriegte einen Panikanfall und keiner konnte sie adäquat beruhigen, konnte auf die Amygdala eingehen. Der Lehrer war auch überfordert. Da war der sensationslustige Junge, der die ganze Zeit gesagt hat: Boah, die haben Maschinengewehre. So. Und die kleine Maus unter dem Tisch, es wurde immer mehr. Also, was passiert während diesem Ereignis? So, das ist der zweite Punkt. Dann der dritte: Was ist danach? Also, meine Freundin hat die dann natürlich abgeholt und dann sind die erstmal in Wald und an Wasser und sie hat ganz viel gemacht, um sie darunter zu holen. So. Und trotzdem hatte sie jetzt eine Zeit, wo auf einmal, ich habe heute Bauchschmerzen und dann tat der Hand weh und dann war andauernd irgendwas, was dann gesagt hat, ich will nicht zur Schule. Und da merkt man, wenn man dann merkt, denn es ist als Schreck stecken geblieben. Und gerade bei Amoklauf noch mal ein anderes Beispiel von einer erwachsenen Kollegin, die in Amerika eine Frau betreut hat, die bei so einem Amoklauf dabei war und tatsächlich richtig fette posttraumatische Belastungsstörung entwickelt hat. Weil da gab es dann irgendwann mal die Maßgabe, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Und dann haben die damals das so gemacht, von den Klassenräumen, schmalen Gang mit SEK oder wie das da auch dann immer heißt, bewacht, die Kinder durch des Dingens in die Turnhalle und wieder Schutzring. Und diese Frau musste damals als Mädchen einfach auf Toilette
Ach,
und
du lieber Gott.
durfte nicht auf Toilette gehen. Und dann war gar nicht das, was vorher passiert war. Das SEK war es nicht, die Schießerei war es nicht, sondern da, wo das ganze System schon im totalen Überforderungsmodus war und sie nicht auf Toilette gehen durfte. Das heißt, sie wurde traumatisiert an dem Punkt, wo wir sagen, ja, wieso ist da jetzt vorbei? Soll sie halt laufen lassen? Keine Ahnung was, ne? Aber das war ihr Punkt, wo das Trauma bei ihr entstanden ist. Das heißt, wir können nicht einfach rudimentär sagen, das und das, aber es gibt Faktoren, die dazu beitragen und deswegen ist es wichtig, Kinder positiv zu stärken, ihnen mehr positive Wörter zu sagen als negative, ganz viel in Ressourcen zu investieren, und auf unsere Sprache zu achten und natürlich, wenn was passiert ist, wie wir dann damit umgehen. Und da kommen wir halt zu dem zweiten Punkt, der für mich an der Stelle noch viel wichtiger ist, dass wir dadurch, dass wir unsere Baustellen nicht klar haben, oft nicht in der Lage sind, unsere Kinder so zu begleiten, dass sie so wenig wie möglich, also ohne Trauma geht ja eh nicht, aber so wenig wie möglich traumatisiert werden. Das fängt an mit, Kind balanciert auf der Mauer und wie ist die Reaktion?
Achtung, du fällst gleich.
Genau, so. Und dann sagen wir, ja, aber ich tue das aus lauter Liebe, weil ich liebe mein Kind so, dass ich nicht möchte, dass es fällt. Und dann muss ich sagen, das ist einfach falsch. Du sagst deinem Kind das aus deiner Angst, weil du vielleicht mal gefallen bist.
Ja.
Ja, weil Kinder, gerade in dem zarten Alter, die machen genau das, was sie sich zutrauen. Die haben noch so ein ganz intuitives Wissen von dem, das kann ich und das kann ich nicht. Ich weiß noch, da war einer auch irgendwie so 4, dann war ich im Ibiza im Urlaub, der konnte nicht schwimmen. Er hatte nur so ein Tauch-U-Boot-Stil wie hoch, hoch und irgendwie ist er immer von A nach B gekommen. Und sein Lieblingsspiel war im Pool auf den Startblock runterspringen zum Rand, also ohne schwimmen zu können. Und ich habe mich dann, erst saß ich ganz nah dran und ich habe mich immer weiter entfernt hingesetzt und habe gesagt, okay, ich riskiere zwischendurch mal so einen Blick und dann gucke ich wieder weg. Also ich habe andauernd, habe ich den aufgeschlagenen Kopf an der Mauer gesehen und ein Blut in dem Wasser.
Das kenne ich so gut. Meine Jungs toben. Das ist echt so ein, hör auf, das zu denken.
Ja, aber ich hab dann mit meiner Freundin, die dabei war, Uno gespielt. Ich habe gesagt, du musst mich jetzt ablenken. Ich kann da nicht hingucken und habe meine Aufsichtspflicht wahrgenommen. Ich bin natürlich da geblieben. So, aber der hatte einfach Mordspaß und sein Selbstwert, mit jedem Sprung ist sein Selbstwert gestiegen und gestiegen. Und so, also, das ist halt, wir tun so viel aus unseren Erfahrungen, aus unserem Erleben und was wir denken daraus oder aus unserem Vermeidungsverhalten. Ja, als mein großer Sohn die Klasse wechseln musste, hat er gesagt, Mama, kannst du nicht mit denen sprechen? Und dann rattert es bei mir und sagt, ja, das ist so ein Sozialer, der hat seine Kumpels, er hat 5 Jahre seinem Kindergartenfreund nachgejammert. Und wenn der jetzt die Klasse wechseln muss, nee, das ist überhaupt nicht gut für den. Und dann habe ich mit den Lehrern gesprochen und die haben dem nachgegeben und dann hatte ich ein Jahr später aber die gleiche Debatte wieder. Da war es dann glücklicherweise so, und dadurch habe ich es erst gecheckt, dass er mich so vor die Wand hat laufen lassen. Und ich gesagt, ne, das löffelst du, hast du super eingebracht und löffelst du jetzt selber aus. Und er hat so einen Entwicklungssprung gemacht, weil er sich dieser neuen Herausforderung stellen musste. Und wenn ich dann hingeguckt habe, was ist in meinem Kopf abgegangen? In meinem Kopf ist abgegangen, ah ja, das ist der Soziale und dann kriegt er keinen Anschluss, dann hat er keine Freunde. Und wenn er keine Freunde mehr hat, dann will er nicht mehr zur Schule gehen, dann wird er zu Schulverweigerer. Wenn er gar nicht mehr zur Schule geht, dann kriegt er keinen Schulabschluss. Wenn er keinen Schulabschluss hat, kriegt er keine. Ach, mein Kind landet unter der Brücke. Mein Kind landet unter der Brücke. Ach, gar kein Fall.
Ja, und das ist so
So.
toll, dass du das so auf den Punkt bringst.
So, und was spielt da rein? Meine Erfahrung, dass mein Vater uns eingeprügelt hat, ohne Abi bist du nix. Wir mussten Abi machen, egal ob wir das wollten oder nicht. Das war Pflicht. Ja, und meine ganze Prägung über, du musst einen richtigen Ausbildungsabschluss haben, du musst dies, du musst das. Und all den Schmerz, den ich darüber erlebt habe, des nicht gesehen Werdens in meiner Individualität und in meinem Sein. Der hat dann gesagt, ja, aus lauter Liebe, Quatsch mit Soße, rette ich alle meine Kinder. So, und traue ihnen die Entwicklung nicht zu, Dinge in ihrem Leben selber zu meistern.
Ja, also ganz wichtiger Punkt, Vertrauen auch haben, ne? Sie kriegen es irgendwie hin, sie schaffen das schon. Grundhaltung gegenüber dem Kind. Also ich fasse mal so ein bisschen zusammen. Trauma ist subjektiv, trifft unterschiedlich. Wichtig, vorher möglichst viel schon an Bindung, positiver Stärkung, Resilienz aufbauen. Wenn man mitkriegt, da ist ein Trauma passiert oder was potenziell ein Trauma auslösen oder speichern könnte, so muss man es ja formulieren. Das heißt, entweder ich bin ausgerastet selber als Mutter, was ja immer mal wieder passiert. Wir kriegen mit, der Lehrer hat irgendwie unbedacht was gesagt, ne, und das Kind zu Hause erzählt davon, man denkt so, okay, ne, in welche Richtung kann es gehen? Das heißt, das irgendwie begleiten und auch im Nachgang irgendwie noch dabei sein und vor allen Dingen, und das ist ja sowieso mein Lieblingsthema, immer bei sich selber anfangen und zu schauen, was sind meine Themen, welche Ängste bringe ich hier mit ein und verstehe ich das richtig, wie du das jetzt gerade gesagt hast, dass hinter diesen Ängsten, ich sag mal jetzt sehr oft zumindest, tatsächlich auch ein eigenes Trauma steckt, wie bei dir diese Kindheitserfahrung.
Ja, genau. Also davon können wir ausgehen,
Und
weil das
dann
kommen wir in
ja,
dieses Vermeidungsverhalten. Also da ist
ja.
das, ne? Bei unseren Liebsten, dann zählt das Vermeidungsverhalten für uns und unsere Liebsten. Also zum Beispiel mangelnde Konfliktfähigkeit. Frauen, wir opfern uns auf, unsere Familie und so, liegt immer in unserem eigenen Drama. Also ich habe zum Beispiel, bin groß geworden mit dem, ich habe Liebe, also Bedürfnis nach Bindung von meinen Eltern erfüllt bekommen, wenn ich funktioniert habe. Also wenn ich so war, wie meine Eltern sich das gerne vorgestellt haben. So, also übertrage ich das natürlich auf alle meine Beziehungen und wer möchte schon von seinen eigenen Kindern sozusagen abgewiesen werden. Also habe ich viel für meine Kinder funktioniert, weil da ganz tief in mir die Angst wohnte, ja, wenn ich denn jetzt sage, nee, ist vorbei, was passiert denn dann? So, Partnerschaft genau das Gleiche.
Ja, und das ist ja auch, das finde ich nämlich jetzt ganz spannend. Also wir haben ja eigentlich gesagt, es ist ein auslösendes Ereignis, ne? Vom Amoklauf
Kann,
bis
aber
hin
es
zu einer
kann
unbedachten.
auch eine,
Ja,
ja.
sprich's aus.
Also es, oft ist es eben mehr als ein Auslösen. Also das ist ein Unterschied. Also bei einem auslösenden Ereignis, wie jetzt im Amoklauf, reden wir von einem Monotrauma. Ne? Es gibt so unterschiedliche Traumatypen, Typ 1, Typ 2, Monotrauma, Mehrfachtrauma. Und das Zusammenleben mit einem alkoholabhängigen Elternteil zum Beispiel, also es gibt so eine Studie, die haben halt nicht nur Gewalt und Übergriffe gemessen, sondern auch Abwesenheit, dauerhafte Abwesenheit eines Elternteils, Alkoholabhängigkeit oder psychische Erkrankung eines Elternteils und einfach so Kinder über eine Zeit lang begleitet. Und da gab es ganz viele Korrelationen zu sagen, wenn eins oder je mehr von diesen Punkten passiert sind, umso größer war die Wahrscheinlichkeit, dass sie Symptome gemäß einer Traumafolgestörung entwickelt haben, die aber oft als ADHS, Depression, soziale Phobie oder was auch immer deklariert wurde. So. Das heißt, ja, das hat Wirkung und wenn wir bei Ereignissen sind, da könnten wir bei Schwangerschaft und Geburt anfangen, weil diese Amygdala, dieses zentrale Schaltsystem über Emotionen ist im 6. Schwangerschaftsmonat beim Embryo voll ausgebildet.
Ja.
So, das heißt, das, was die Mutter erlebt, ist dann hier 1:1 mit dabei. Und also ich habe da ein Buch drüber geschrieben, was für Folgen, Wirkungen das haben kann. Das verstaatlichte Kind reguliert, optimiert, traumatisiert, wie eine Gesellschaft seine Kinder versaut. Also wer so ein bisschen mal reingucken will, was gibt es denn alles, der kann da reingucken. Und das andere, also ist, da möchte ich nochmal aufgehen, die Interaktion mit meinem Drama und dem sozusagen Drama meines Kindes. Ich nenne das das lustige Trauma-Ping-Pong.
Okay.
Also lustig ist immer so.
Ja, wollte ich gerade sagen. Aber
so relativ. Also mein Junior Pflegesohn, ich habe den bekommen, wo der 2 Tage alt war. Damals dachte ich, ein nicht kaputtes Kind, noch keine Vernachlässigung, keine Gewalt, dem ist ja noch nichts passiert. Der ist ja gerade geboren und kommt zu mir. Ich wurde eines Besseren gelernt, belehrt. Schwangerschaft und Geburt reichen völlig aus für ein frühes Trauma und in dem Sinne auch ein sehr tiefes. Muss ich einen kleinen Exkurs zu machen. Ein Säugling, was auf die Welt kommt, sieht sich und die Mama als eine Einheit. Es gibt nicht ich bin ich und das ist die Mama, sondern ich bin, bestehe aus der Mama und mir, weil ich kenne nur die Darmgeräusche und die Stimme und die Bewegung von der Mama. So, wenn also ein Teil des Ichs weggeht, was da der Fall war, 5 Stunden nach der Geburt war die leibliche Mutter wieder inhaftiert, hat dieser kleine Knopke damals um sein Ich geweint. Also hat Signal gegeben, ich will, dass mein Ich zurückkommt. Das ist aber nicht zurückgekommen und damit ist in seinem System abgespeichert, ich bin ein Fehler in dieser Welt. So, und Anstrengung lohnt sich nicht. Das ist in seinem Nervensystem also von Geburt an drin gewesen. Wir haben es rausgekriegt. Nur das, by the way. So, er hat eine krasse ADHS-Diagnose gekriegt, krasse Medikamente. Und Trauma-Ping-Pong hat es dann gespielt an den Stellen, wo, jetzt muss ich mal eben für Strom sorgen an einer Stelle, weil sonst gleich mein Internet weg ist. Moment, ich rede weiter und laufe mit euch kurz durch die Gegend.
Okay.
Mein Drama im Gegensatz dazu war dieses frühkindliche. Bei uns gab es ganz klare, krasse Strukturen und Regeln von das darfst du und das darfst du nicht. Also schwarz, weiß, rechts, links.
Mhm. So.
Aber wirklich sehr, sehr, sehr krass. Und jetzt muss ich mal eben hier ausstöpseln und da einstöpseln und in den Strom rein und dann geht's weiter. Und ich habe es als Kind, jetzt spreche ich nicht in die Kamera, ne? So, jetzt bin ich wieder da. Ja, Problem gelöst, ich gehe wieder zurück an meinen Platz. Also, ich habe es als Kind gehasst und ich habe gesagt, so werde ich niemals meine Kinder erziehen. Das mache ich nicht. So, dann kam dieser Knappke zu mir und mit seinem ganzen Sein hat er mir von Anfang an signalisiert, ich brauche Begrenzung. Gib mir Sicherheit, gib mir Orientierung und Kontrolle durch Begrenzung. Und ich wusste, okay, er braucht das, also gebe ich ihm das. Aber es hat immer meinen Schmerz. Also ich war konsequent und dann ist das so. Und wir haben dann Trauma-Ping-Pong gespielt in dem Sinne, dass er irgendwas wollte oder ich irgendwas wollte. Und dann haben wir diskutiert und es ging hin und her. Mein Bedürfnis war, ich will dir keine so klare Grenze ziehen, weil ich fand das doch selber so blöd. So, also da kam so ein ganz kleiner kindlicher Anteil von mir. Sein Bedürfnis war aber, gib mir die Grenze und hab mich trotzdem lieb. Weil ich habe ja sowieso schon in mir, ich bin ein Fehler in der Welt. Also ertrage mich und signalisiere mir trotzdem, dass ich das. Du mich lieb hast. So. Und es gab so viele Situationen, wo einfach das so hin und her und wir uns echt angemotzt, angeschrien haben, der wütend wie eine Elefantenhorde die Treppe hochgestampft ist und ich wütend oder heulend in der Ecke gesessen habe, dass es echt nicht schön war. Und als ich das verstanden habe, habe ich eine Sache geändert. Weil wenn ich ihm dann, also er kam mit irgendwas, so machen wir das, und er hat angefangen zu diskutieren. haben wir dieses Ping-Pong gespielt. Und dann habe ich verstanden, dass er nicht auf meine klaren Worte reagiert, auch nicht auf die Konsequenz, weil am Ende ist es so gelaufen, wie ich es wollte. Und er wusste das auch. Also bis heute, das weiß er. Wenn Mama was sagt, das zieht sie durch. Und dann habe ich verstanden, dass er weder auf meine klaren Worte noch auf die Konsequenz reagiert, sondern auf mein inneres Kind. Das nämlich in dem Moment, wo ich die Konsequenz ausgesprochen habe, also es gab immer eine Wahlmöglichkeit. Du hast die Wahlmöglichkeit, du machst es jetzt so oder so, und wenn du das so machst, passiert das, und wenn du das so machst, hast du da Orientierung, Kontrolle, Wahlmöglichkeit, wichtig. So. Und aber als ich das verstanden habe, dass in dem Moment, wo ich diese Wahlmöglichkeit gegeben habe und er nicht sofort darauf eingegangen ist, mein inneres Kind geschrien hat: Ich will das nicht, das ist so scheiße. Und verstanden habe, mein inneres Kind sozusagen in Sicherheit zu bringen, zu sagen, so wie man es schon mal zu Geschwisterkindern sagt: Das ist gerade nicht deine Party, geh du mal spielen. Ich habe hier gerade was mit deinem Bruder zu klären. So habe ich das meinem inneren Kind, habe ich gesagt: So, du willst jetzt mal spielen, ich habe hier mal was mit deinem Bruder zu klären, hat das Ping-Pong aufgehört, und sogar so krass, dass er seitdem medikamentefrei ist.
Krass, okay. Jetzt habe ich noch zwei wichtige Fragen. Ich glaube, die sind wirklich wichtig. Erstens, weil es ist ja so komplex und wir haben jetzt so viele Sachen angesprochen, ne? Und offensichtlich ist es ja so, dass jedes Individuum Trauma anders erlebt, anders abspeichert, andere Vermeidungsstrategien, ne? Und so weiter dann entwickelt. Ne? Ich selber bin auch übrigens adoptiert. Meine Mutter direkt nach der Geburt hat mich weggegeben und so. Ich hätte das Gleiche, aber bei mir hat sich's komplett anders irgendwie dann ausgewirkt. Also auch das, ne? Mal so einfach als Beispiel fand ich gerade ganz interessant zu sehen. Beim einen kommt das bei raus, bei mir kam was ganz anderes dann dabei raus. Aber natürlich auch, ne? Musste ich mir anschauen. Also erstens, wie können wir Eltern, wenn wir jetzt Themen haben, ne, diese Komplexität dieses Themas in unseren Kindern erkennen und vor allem auch in uns. Also wie können wir unterscheiden, ist es ein ADHS oder gibt es das überhaupt deiner Meinung nach oder ist alles immer nur ein Trauma? Und wie können wir uns auf diese Sherlock-Holmes-Suche begeben? Braucht man dafür unbedingt dich oder jemand, der es auch so versteht wie du? Ne, weil du
Also
ja auch gesagt hast, also die normalen Psychologen, die kannst du schon mal irgendwie, ne? Die können es nicht. Also wie viele von deiner Sorte gibt es, die wirklich da hinschauen? Also dieses eine, wie kann man es überhaupt erkennen, dass es ein Traumathema ist, was die Familie, das System, wie auch immer beschäftigt? Und zweitens, kann man das heilen, das Trauma?
ja. Also zuerstens, nein, bitte keine Anfragen zu mir.
Okay.
Das möchte ich nicht. Ich praktiziere nicht mehr. Also
Okay.
ich mache dann und wann immer noch mal Einzelsessions, aber die sind so alle 3 Monate mal eine ganz einzeln, und ich bilde aus. Ich bilde tatsächlich aus. So, also
Sehr gut. Das heißt, du bildest den Stamm an Menschen aus, zu denen wir dann kommen dürfen.
genau. Oder ihr geht selber in die Ausbildung. Also
Ah ja.
ich sage jetzt mal, das erste ist Wissen. Das kann man sich aneignen. Also ich habe das eine Buch erwähnt, was ich geschrieben habe. Das andere ist die positive Seite. Kindern geben, was sie brauchen, wie sich Kinder störungsfrei entwickeln. Da sind Grundbedürfnisse und all diese Dinge drin. Wie würde es denn bestenfalls aussehen? Und da ist auch das Kapitel drin: Verstehe dich selbst. So.
Ja.
Und ich habe so viel Rückmeldung zu diesem Buch bekommen, zu sagen: Ah, ich habe mir das gekauft, weil ich wissen wollte, wie gehe ich am besten mit meinen Kindern um. Und das erhellendste Kapitel war das, um mich selbst zu verstehen, weil diese Interaktion, da liegt einfach so viel Wumms drin. So, es gibt Podcasts von mir, von anderen, Helper Circle. Also da gibt es einfach inzwischen, freue ich mich, dass es blüht und das Wissen mehr Fuß greift und mehr Gewicht gewinnt und da rauskommt. Und wir haben auch tatsächlich eine Online-Ausbildung entwickelt. Wir nennen die zum Self-Practitioner, wo wir sagen, da dürfen auch Eltern dabei sein. Da ist es so ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, sage ich immer. Also ein Drittel geht um mich selber zu verstehen, meine Baustellen, auch tatsächlich tief in die Kindheit reinzugucken und zu sagen, wie entsteht denn so mein Betriebssystem und was passiert da, und was hat das für Folgen für heute? So, ne? Also wir würden ein Smartphone ohne Update wird einfach nicht mehr funktionieren, aber wir laufen auf dem Betriebssystem unserer frühesten Kindheit und wundern uns, dass Dinge nicht funktionieren. So, das ein Drittel ist, verstehe alle anderen, also die eigenen Kinder, die eigenen Eltern, aber auch die Kollegen und so weiter. Und ein Drittel ist dann tatsächlich Methoden, das heißt, man könnte auch damit dann anderen helfen. Also selber vielleicht in die Familienberatung gehen oder die Methoden zu Hause anwenden, ist egal. So, also Ressourcenaktivierung, wie mache ich das? Das ist da alles drin. Also mit anderen Worten, auf die Reise gehen, die Entscheidung zu treffen, ich habe da jetzt was verstanden und ich gehe die nächsten Steps und gucke Instagram, sonst wo mich was inspiriert und guck rein. Ich habe in meinem Podcast eine Reihe über Trauma gemacht, die einfach nochmal hören. Whatever. Also, ne, da gibt es so viele Möglichkeiten. So, die zweite Frage, ist Trauma heilbar? Halleluja.
Ja. Ja.
Yes. Entgegen der Meinung der Psychotherapeuten ist Trauma heilbar. Es gibt Abkürzungen, es gibt, also ich arbeite mit einer Methode oder bringe die auch anderen bei, wo es wirklich schneller geht, aber Trauma, Heilung ist ein Weg, ein Prozess und für mich hört er nie auf, weil immer wenn wieder was aufploppt, ich sage immer, wenn das Universum zweimal klingelt, also dann weiß ich, ich darf mir was angucken, ja, darf wieder was über mich erfahren und darf wieder was transformieren, um in mehr Gelassenheit und Leichtigkeit zu kommen. Aber es ist tatsächlich heilbar. Und dann ist wieder die Frage, ja, aber wer hilft mir denn dabei, das zu heilen? Weiß ich. Und auch da die Botschaft, also ich bilde ja Traumapädagogen und Traumatherapeuten aus, also Kinder und Jugendliche, Psychotherapeuten, die diese Weiterbildung on top drauf machen. Und beiden Gruppen sage ich das Gleiche und das sage ich auch allen Eltern. 70% eines Traumas heilt durch einen anderen Umgang.
Ja.
Und nur 30% brauchen eine punktuelle Traumakonfrontation, so nennen wir das.
Okay.
Also nicht alle nach einem Therapeuten schreien, sondern selber in Wallung kommen, was tun. Gerade bei Kindern, also ne, für meine Kinder, je mehr ich für mich in Persönlichkeitsentwicklung gehe, in die Prozesse reingehe, umso mehr tue ich was Gutes für meine Kinder und kann den Kreislauf durchbrechen. So, und ja, es ist heilbar. Und da gibt es auch die neuesten Studien. Ne? Jetzt könnten wir den nächsten Fass aufmachen. Ich habe auch eine Ausbildung zum Epigenetik-Coach. Mhm. So nach dem Motto, was ist in den Genen festgeschrieben und was können wir beeinflussen? Nur mal so, damals dachte man, wenn man den DNA-Strang entschlüsselt hat, wissen wir endlich, wie man Krebs und was nicht alles heilen kann. Nein, wir wissen jetzt nur, dass da drin nichts steht und die Epigenetik ist sozusagen die Lehre nach der Genetik. Und um das runterzubrechen, 20% unserer Gene sind festgeschrieben. Haarfarbe, Augenfarbe, so ein Kram. Und 80% von Genen sind zwar auch da, aber können wir entscheiden, ob sie an- oder abgeschaltet werden. Und es gibt transgenerationales Trauma, auch durch Geburt, Schwangerschaft und so weiter, was übertragen ist. Aber ob es sich ausbricht, hängt davon, da sind wir wieder bei den Rahmenbedingungen. Und da spielt auch, wer hätte das gedacht, Essen eine Rolle. Also was nehmen wir zu uns? Wie bewegen wir uns? Mit welchen Menschen umgeben wir uns? Wenn wir die ganze Zeit nur mit so Jammerbolzen, die alles schwarz und sehen und alles schlecht machen, dann wird es schwieriger. Also Trauma braucht so ein Paket.
Super. Also ich finde es total großartig, was du uns jetzt hier für ein Bild gezeichnet hast. Es spiegelt sehr viel, ne, ich weiß, du hast jetzt in meinem Podcast noch nicht so viel gehört, aber es ist alles das, was ich die ganze Zeit erzähle, doch mal wieder. Und ich fand es gerade schön, dass du gesagt hast, so 70%, glaube ich, hast du gesagt, sind heilbar durch ein anderes Verhalten. Und ich sage immer, meine Zauberform ist ja dieses so, wie willst du es stattdessen? Also fang bei dir an, ja. Ne, und zu fragen, wie will ich mich in Zukunft innerhalb dieses Themas verhalten. Und ich finde es gerade total schön, dass du sagst, genau das führt letztendlich dazu, dass das Trauma heilen kann. Und zwar mein eigenes und vielleicht das, was das Kind inzwischen, ne, dieses Trauma-Ping-Pong. Ja. Letztendlich wird ja dadurch, dass wir dann unseren Weg gehen, beide Seiten in Frieden gebracht und damit auch in Heilung, wenn ich das so richtig verstehe.
Ja, voll. Also, weil mein Wissen, was ich hatte, jetzt habe, hatte ich nicht, als meine Kinder klein waren. Und die ersten sechs Jahre sind eigentlich die prägendsten, die, wo am meisten passiert. So, und als ich das so alles begriffen habe, habe ich gedacht, ach du Scheiße. So, ne? Dann kommt so dieser Moment, was habe ich denn da alles an und in meinen Kindern verbockt? Und dann zu sagen, dieses, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, gilt für alle. Also für mich, aber auch für meine Jungs. Und ab dem Punkt, wo ich das verstanden habe, habe ich einfach Dinge anders gemacht. Und die sind beide, also der eine ist 19, der andere 22, inzwischen in einem sehr reflektierten Modus. Und auch den 22., in dem muss ich einmal laufen lassen, dann ist er nochmal richtig vor der Wand geklatscht. Und dann kam der immer wieder, Mama, wie war das nochmal? Kannst du mir das nochmal erklären? Ich weiß, du hast mir das alles gesagt. Und inzwischen haben wir, obwohl er, also für den 22 finde ich es auch noch ziemlich jung, haben wir so eine Basis, dass er zu mir kommt, wenn er Probleme hat, wenn er seinen Kopf gerade nochmal sortieren muss, auch mit praktischen Dingen, finanziellen Sachen und so. Und wir können über die Dinge offen sprechen. Wie oft habe ich in der Erziehung, also mindestens einmal pro Jahr, habe ich gesagt, so Jungs, meine Mutter werde Fische, was geht euch so richtig an mir und meinem Verhalten und meinem Erziehungsstil auf dem Sack? So.
Ja, sehr, sehr
lass,
gut.
Lass mich hören, so, ne? War zum Beispiel ein Punkt. Der andere Punkt, ja klar bin ich ausgerastet. Also ich bin halt Mensch und ich bin halt auch, bin halt fern, ganz fern entfernt von so einer Helikoptermutter. Ich habe früher auch immer meinen eigenen Space gebraucht für mich. Bin dafür auch blöd angeguckt worden. Meine Jungs mussten mit dem, dass sie Stullen schmieren konnten, sich ihre Stullen auch selber schmieren, auch in der Schule für die Schulzeit. Und wenn sie dann keine Lust zu hatten, dann sind sie halt ohne Brot gegangen. Da war so, oh, kannst du nur? Ich sage, ja, nee, haben sie doch selbst entschieden. So, ne? Aber dieses, wenn ich ausraste oder ausgerastet bin, zu sagen, Spatz, geh bitte auf dein Zimmer. Nicht, weil du gerade böse zu mir bist, sondern ich muss jetzt weiter essen kochen, ich muss mal gerade durchatmen. Es tut mir leid, ich bin laut geworden, es liegt nicht an dir, sondern an mir, weil ich gerade einen scheiß Tag hatte. Ja. So, ein scheiß Tag kann alles sein, Firma, Arbeit, Kollegen, kann aber auch sein, dass irgendein altes Drama bei mir angepiekst wird und ich einfach vulnerabel an dem Tag bin. Und da guckt der nur schräg und ich könnte ihm einen in die Fresse hauen. Also kennen wir doch alle, sind wir doch mal ehrlich. Mhm. So. Aber dann auch immer wieder zu sagen, nicht, weil du jetzt böse bist, gehst du auf dein Zimmer, krieg dich mal ein und wenn du dich beruhigt hast, kannst du wieder runterkommen, so, sondern bitte tu mir einen Gefallen, geh auf dein Zimmer, damit ich mich beruhigen kann. So. Ja. Und wenn er Mist gebaut hat, und mein Kurzer hat viel Mist gebaut, immer zu sagen, boah, was du jetzt gemacht hast, das war einfach so allerunterste Schublade, es kotzt mich so an, aber ich liebe dich. Hm. Also den Unterschied zu machen von dem, was das Verhalten ist und meiner Beziehung zu meinem Kind. Und das macht so viel aus. Ja, wir müssen nicht alles gut finden, was unsere Kinder machen.
Ja, und das ist so wichtig. Das ist so schön, dass du das sagst. Weil ich glaube, das ist so ein großes Missverständnis heute auch, ne? Dass wir immer denken, wir dürfen nicht mehr schimpfen und nicht mehr so, und sagt so, hey, die machen halt einfach Zeug, wo man sagen muss, nee, so nicht.
Und ich habe ja auch Bedürfnisse. Also diese, ich habe eine Zeit lang dieser bedürfnisorientierten Bubble gefolgt. Ja. Und dann habe ich mich da ganz klar von distanziert, weil ich gedacht habe, ey Leute, ich finde das toll, dass ihr auf die Bedürfnisse eurer Kinder eingehen würdet. Das ist richtig und wichtig. Aber wie sollen die das denn lernen, wenn ihr eure Bedürfnisse so weit nach hinten schraubt, nur um die vermeintlichen Bedürfnisse eurer Kinder zu erfüllen? Die lernen am Modell. Also lernen sie letztendlich, meine Bedürfnisse sind egal, aber sie werden erfüllt. Das heißt, es macht so ein Dismatch im Kopf und im Erleben, dass sie gar nicht mehr wissen, wo vorne und wo hinten ist.
Ja, ja. Also da habe ich auch schon ein paar Folgen zu gemacht, weil das auch so ein Thema ist, was mich immer wieder bewegt, weil das wird so missverstanden, das ganze Modell. Ja. Und ne, auch so fehlinterpretiert. Das fängt ja schon bei dem Thema an, was ist überhaupt ein Bedürfnis? Das Kind schreit, ich brauche jetzt Süßigkeiten. Ja, ist das ein Bedürfnis? Also ich weiß nicht.
Ja, das Kind hat jetzt ein Bedürfnis nach Süßigkeiten. Ja,
ja, ja. So. Ne, also super. Aber toll, dass du das auch nochmal so bestätigst irgendwie, ne, dass wir da durchaus nicht immer sofort irgendwie ein Kind traumatisieren, wenn wir mal Grenzen setzen, unsere Bedürfnisse einfordern, ausrasten. So, ich bin eben auch ein emotionaler Mensch, ich kenne das total gut, aber ich mache es genau, wie du gerade gesagt hast. So, ne? Ich sage dann, boah, das hat mich jetzt echt genervt, aber ich liebe dich trotzdem. Ja, nochmal den kennen das und wissen das. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, ja, dass die diese Grundbasis haben. Die können dann mit so einem Ausraster auch ganz anders umgehen, ja.
Na klar. Und das andere ist, da wo ich merke, dass ich völlig drüber bin, zu gucken, okay, was ist denn bei mir so, ne?
Genau.
Also dann die Situation, da hat mein Kurzer mich, also bei mir sind alle Sicherungen durchgebrannt. War also die Rahmenbedingungen, wenn ich die jetzt alle erzählen würde, würden mich alle verstehen, aber das Resultat war extrem scheiße, weil ich habe ihm den Arsch blank gezogen. Also ich habe ihm die Hose runtergezogen und den Arsch versohlt. So.
Oha. Okay, danke für ein so offenes Wort.
So, das war eine ganz kuriose Geschichte. Mit das Ende vom Lied war, er saß weiterhin bockig in seinem Zimmer und sagte, mir doch alles scheißegal. Ich saß heulend im Schlafzimmer, weil mich das zutiefst schockiert hat, dass mir so alle Sicherungen durchbrennen konnten. Mein Großer versuchte zwischen uns zu vermitteln und ich hatte das Haus voller Gäste mit fremden Leuten, die dann alle unten alleine saßen. Also das war
super.
Doch, aber das Wichtige, warum ich das auch sage und vielleicht auch da mich oute, was mache ich damit? Mhm. Ich, und da sind wir wieder ein bisschen einmal ganz kurz nochmal beim Trauma, habe als Kind das erlebt, aber meine Mutter hat ein paar Kochlöffel auf meinem Arsch zerdeppert. Mein Kopf, wenn ich darüber spreche, du könntest mich darüber fragen, hätte das nie als Trauma abgespeichert. Ja, mhm. Weil es war halt normal. So, ja, es war halt normal. Aber in dem Moment, wo ich in eine totale Überforderung komme, greife ich auf das zurück, was bewährt und bekannt ist. Und das war halt den Arsch versohlen. Mhm. Und wenn mir sowas passiert, ist es für mich die Aufgabe, hinzugucken und zu sagen, okay, alles klar, ich habe hier eine Grenze, das wollte ich nie, ich habe es selber als Kind nicht toll gefunden, aber es war irgendwie auch nicht super, super schlimm, also da habe ich andere Dinge von meinen Eltern viel schlimmer abgespeichert. So, aber jetzt geht es darum, damit mir das nicht wieder passiert, muss ich diese Baustelle angucken und muss gucken, wie komme ich in einen resilienten Zustand, dass mir das nicht nochmal passiert, dass ich entweder andere Handlungsmöglichkeiten habe oder es gar nicht dazu kommt, dass alle 6 Sicherungen, die ich habe, alle auf einmal durchknallen. Ja.
So. Und da sind wir ja auch so ein bisschen bei dem Thema, wir sind jetzt schon mal eine Stunde, aber wenn du noch einen Moment Zeit hast, da sind wir so ein bisschen bei diesem Thema, dass die Kinder ja auch, also so empfinde ich es oft, uns, also dafür da sind im Prinzip, uns unsere Themen irgendwie mal aufzuzeigen. Genau, zu spiegeln oder in uns hervorzubringen. Und auch in meinem Buch habe ich auch geschrieben, so dieses, manche, wenn sie so viel hören und so weiter, dann denken sie, sie müssen jetzt alles aufräumen und alle Glaubenssätze und alle Traumen und so weiter und so. Und ich sage immer so, das schaffst du ja gar nicht, auch weil es nie sowieso nie aufhört. Aber genau an solchen Situationen, wo es so völlig entartet oder es immer wieder jeden Tag das gleiche Thema hochkommt und man sich dran stresst, das sind doch die Themen, wo wir dann wirklich genauer hinschauen dürfen.
Ja. So. Genau, und das ist mein Wunsch, also warum ich auch so gerne in so Formate jetzt in deinen Podcast oder so komme, ein bisschen mehr Bewusstsein schaffen. Und für mich ist, also Persönlichkeitsentwicklungsbubble mit nach Motto, entwickel deine Persönlichkeit, damit du reicher, schneller, schöner, erfolgreicher wirst, die ist mir scheißegal. Aber wir als Eltern sind für mich in der, nicht nur in der Herausforderung, sondern tatsächlich in der Pflicht, unsere Themen anzugucken, damit wir diese Spirale durchbrechen. Und leben in einem Zeitalter, wo gerade das Wissen aufblüht, wo mehr Bewusstsein kommt, wo wir wirklich die Chance haben, auch transgenerationales Trauma, was über 5 Generationen weitergegeben ist, zu durchbrechen. Und es fängt mit uns an, dass wir unseren Kram klar haben und aufräumen, weil dann geben wir unseren Kindern was anderes weiter.
Ja, und dann kann was ganz Neues entstehen, ne, mit einer neuen Generation, wenn es ganz viele verstehen. Und damit hast du jetzt, liebe Gunda, genau meine Mission auf den Punkt gebracht. Das ist genau das.
Ja, wir haben die gleiche Mission.
Genau. Ja, deswegen fühle ich mich ja auch so von deinem Podcast angezogen. Weil das natürlich dabei rauskommt, so. Und ich glaube aber auch, dass es wirklich, mein Podcast heißt ja im Untertitel Bewusstsein mit Kindern, das ist genau das und ich nehme das eben auch so wahr, dass das Bewusstsein dafür, dass es genau möglich ist, Dinge anders zu tun und dieses Bewusstsein, dass es überhaupt so ist und dass es Wahlmöglichkeiten gibt, eben immer größer wird und das ist großartig.
Ja, genau. Und da teilen wir, glaube ich, die gleiche Vision, das gleiche Herz, weil für mich ist, ich gucke meine Baustellen an, habe dadurch die Chance an meine Kinder und ja, die Kinder grundsätzlich was anderes geben. Je mehr das tun, dadurch können wir einen gesellschaftlichen Wandel helfen. Und für mich nur dadurch. Wir brauchen nicht jetzt über die Politiker zu hetzen und die Kriege, was alles ist. Das ist der Ist-Zustand. Aber wir können in die Zukunft investieren und das tun wir über uns. Und dann besteht für mich, und da glaube ich ganz fest dran, die Möglichkeit, dass es einen gesamtgesellschaftlichen Wandel gibt und wir wegkommen von all dem, was jetzt ist, hin zu tatsächlich Frieden und Leichtigkeit. Aber dazu braucht es die Arbeit hier und jetzt bei mir.
Wundervoll. Genauso. Ich hätte noch eine andere tolle Frage, und das würde jetzt zu groß das Fass aufmachen. Wir lassen es einfach genauso stehen. Es ist gerade genau das gesagt, was auch mein Glaube ist und wofür ich irgendwie hier unterwegs bin. Und das finde ich gerade total schön, dass das so 100% matcht. Also war mir ja auch irgendwie klar, aber ich finde es gerade trotzdem total schön. Vielen Dank
Ja,
dafür.
sehr, sehr gerne.
Du hast vorhin schon so ein bisschen angedeutet, du bildest aus, Eltern dürfen daran teilnehmen. Willst du noch mal so zwei, drei Worte dazu sagen, wo man deine Bücher hast du erwähnt, deinen Podcast habe ich schon erwähnt, wir verlinken natürlich alles, aber magst du noch irgendwie so ein paar Worte dazu sagen?
Ja, also es gibt die Range von bis, kostenlos, Podcast, kleines Ding, Buch. Ich habe ein Hörbuch, da geht es um Trauma und ADHS, also mehr ADHS, aber so, dann haben wir einen Kurs, der nennt sich Dein Weg in deine Großartigkeit, wenn man mal wirklich so ein Ziel angehen möchte. Sagen wir, okay, ich will was für mich verändern. So, wir Frauen sind da immer sehr sparsam drin, hätte ich jetzt mal gesagt. Wir sehen immer erst alle anderen. Oder halt dann diese Ausbildung zum Self-Practitioner, also wer wirklich Deep Dive einsteigen will, sagen wir, okay, ich will das verstehen für mich und meine Kinder, ist da herzlich willkommen. Ich mache nächste Woche, glaube ich, ein Webinar, das heißt Deine Traumakompetenz. Da gehe ich so ein bisschen darauf ein, das ist komplett kostenlos. Also man findet mich überall. Und ich glaube, klar könnte ich jetzt hier fett Werbung machen und ich freue mich über jeden, der kommt. Aber für mich ist es viel wichtiger, finde deinen Weg. So, und wenn du dich angesprochen fühlst, dann klickst du auf irgendwas von meinen Links. Und wenn du sagst, okay, ich habe was verstanden, aber ich brauche noch jemanden anders, dann such dir jemand anders, nur geh. Also, das ist mir viel wichtiger, als zu sagen, kommt alle zu mir. So.
Genau. Und deswegen ist, ne, also ich glaube, in deinem Podcast auch so ein bisschen, aber in meinem Podcast ist so dieses, die ganze Range und Bandbreite an Möglichkeiten an Menschen irgendwie aufzuzeigen. Und jeder Einzelne hat irgendeinen Ansatz, mit dem wir für uns losgehen können
Das
und
muss
damit
matchen.
was verändern. So,
Genau,
genau.
muss matchen. Ich muss das fühlen, dass der oder diejenige mich weiterbringen kann. Und das ist vielleicht die andere Sache. Alleine schaffen wir es nicht. Wir sind nämlich so drin in dem System und in dem, was wir in Prägungen beigebracht haben. Das heißt, die Illusion, ich höre jetzt irgendwie fünf Podcasts und dann ändert sich was, die muss ich dir leider nehmen. Das ist tatsächlich eine Illusion. Es ist Arbeit dahinter. Und da ist einmal die Woche oder einmal im Monat, weiß gar nicht, wie oft kommt dein Podcast raus,
Jede Woche.
jede Woche trotzdem nicht ausreichend.
Nee, genau. Ich habe auch, fällt mir gerade an, vorhin noch ein Interview auch aufgenommen, das kommt auch noch, mit einer Frau, die tatsächlich seit jetzt 4,5 Jahren meinem Podcast quasi folgt und immer so punktuell sich einzelne Themen rausgesucht hat, da die Deep Dive reingemacht hat, wirklich Kontakt aufgenommen hat, Kurse belegt hat und so, ne? Und das hat mich so fasziniert, weil die genau das lebt, was ich eigentlich als Vision habe dafür. Und das hat sich auch bei ihr so viel verändert, die ist auf so einem anderen Weg unterwegs, aber die macht das halt genau, wie es gedacht ist, so, ne? Sich einzelne Punkte raus zu nehmen und zu sagen, da matcht das interessiert mich, das schaue ich mir an und das setze ich um. Mein Ding.
Darum geht es, ne?
Ja.
Weil ich sage dann immer so platt, ich setze mich ja auch nicht in die Garage und werde zum Auto.
Ja,
So.
genau.
Funktioniert ja auch nicht. Also,
Nee,
ne,
muss
reicht
schon
es
was
auch nicht.
tun, verdammt.
Ja, genau. Also reicht es auch nicht, Podcast zu hören, um zu sagen, ich werde ein anderer Mensch. Also, obwohl es geil ist, ne? Nimm die Inspiration und dann guckst du, wo geht's weiter?
Ja, allerdings kann ich sagen, also ich habe auch in deinem Buch schon reingelesen, das verstaatlichte Kind, also auch das kann ich empfehlen, das erhält auch noch mal in vielerlei Hinsicht und das ist zumindest auch schon mal ein Schritt in die Umsetzung und ja, also wirklich Sehr, sehr. Und also, ne, das macht ja auch nochmal ein ganz neues Feld auch. Ich habe überlegt, wie, zu welchem Thema befrage ich dich überhaupt, weil es so breit ist, auch was du zu tun hast. Aber ja, also wirklich wichtig, auch sich da Gedanken zu machen. Ne? Wie bringen wir unsere Kinder durch dieses System, wenn sie denn da sowieso rein müssen? Und auch da ist aber letztendlich wieder das, was wir heute besprochen haben, wichtig, ne? Die Kinder zu stärken, Resilienz mitzugeben, dass sie das halt
ja,
auch.
Auch da gibt es ja alle Möglichkeiten. Also,
ja, ja genau.
Podcast guckt Chris Fader, der seine Kinder ohne Schule großzieht.
Ja, auch das, da rege ich immer wieder an, drüber ne, zu sagen, irgendwie, ne, kann man außerhalb des Systems out of the box denken und ne, habe auch einen Auswandererteil sozusagen mit integriert in den Podcast, wo man sich mal ein paar Folgen anhören kann von Familien, die wirklich ganz andere Wege gehen, um es irgendwie anders zu machen. Also, ja, genau.
Sehr schön. Super.
Am Schluss habe ich mal zwei kleine Fragen noch. Die würde ich dir natürlich auch gerne noch stellen. Die erste lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
Das ist eine schöne Frage.
Ja, ne?
Für drei Dinge bin ich am dankbarsten. Also für meine Jungs, weil die mir so viel beigebracht haben. Also ohne die wäre ich nicht, wo ich jetzt wäre. Tatsächlich für mich selber.
Wow.
Ja.
Ja, okay. Ja,
genau.
Sagt schon alles. Sie hat zwei Jungs, alles gut. sehr schön. Ja,
ja und das Dritte, ich könnte es gar nicht so punktuell sagen, ich bin in dem Status, wo ich ein Leben führe, was ich möchte. Ich bin dankbar für mein Leben, wie es gerade ist.
Sehr schön. Ja. Und auch das hast du dir so erschaffen, ne? Und manifestiert.
Ja. Ja, super. Ja, und viele kleine Schritte, aber es fing alles mit einer Entscheidung an. Die Entscheidung zu sagen, so nicht mehr. Und dann
jetzt anders, genau. Meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
Nichts ändert sich, bis du dich selbst änderst und dann ändert sich alles, aber entspann dich dabei. Also kein Stress. Sondern in Liebe zu dir selbst.
Ja.
Du möchtest, dass dich, dein Leben, deine Kinder etwas anders wird. Es fängt immer bei dir an, aber du darfst es in totaler Liebe zu dir selbst einfach mit Minischritten loslegen, weil jemand, der losgeht, kommt immer noch schneller an, als jemand, der stehen bleibt.
Wunderschön. Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und uns dieses, ja, ich finde schon, dass dieses große Thema inzwischen ne, eher kleinteilig geworden ist und wir verstehen dürfen, dass ne, es zum Leben dazugehört und wir aber damit arbeiten
und teilen können. Genau, ja. Und um dich auch nicht mehr schwer. Dann freue ich mich sehr, wenn das bewirkt hat. Vielen Dank für die Einladung. Es war wirklich ein sehr schönes Gespräch.
Das freut mich. Alles Gute für dich. Viel Spaß noch am Meer und alles Gute. Tschüss.
Tschüss.
Großes Thema, das am Ende gar nicht so groß ist. Ich hoffe, du hast auch den einen oder anderen Impuls aus dieser Folge mitgenommen oder eine große Erkenntnis gewonnen. Wenn dem so ist, freue ich mich, wenn du diese Folge oder den ganzen Podcast weiterempfiehlst, damit auch andere Menschen, andere Mütter von diesem Wissen profitieren können. Ansonsten freue ich mich, wenn du dir mein Buch besorgst, Das Geheimnis bewusster Mütter, erschienen im Goldmann Verlag, das nochmal wirklich Schritt für Schritt erklärt, was Manifestieren eigentlich ist und wie du dein Familienleben bewusst gestalten und kreieren kannst. Den Link zu meinem Buch findest du direkt in den Shownotes, hier unter der Podcast-Beschreibung oder in der Podcast-Beschreibung. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wie immer, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.